Film gedacht.
Ein ganz herzliches Willkommen da draußen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die nach der ersten Folge unseres Podcasts Film gedacht auch zum zweiten Mal hier uns lauschen mögen. Denn wir sind noch ganz frisch im Podcast-Business, zumindest in dieser Konstellation. Also mein Co-Moderator und ich, wir sind seit 2012 dabei, haben wir neulich mal festgestellt. Oder ich glaube, du sogar seit 2011 schon, wenn ich mich nicht erinnere.
Ja, aber wen interessieren die dunklen Anfänge?
Das stimmt. Wer ein bisschen was darüber wissen möchte, warum wir diesen Podcast Film gedacht, wie nachgedacht, nur mit Film, ihr versteht, warum wir den hier eröffnet haben und womit wir hoffen, dass wir uns ein bisschen dass wir einfach einen Mehrwert bieten in der doch sehr üppigen Podcast-Welt. Der hört gerne in die erste Folge einmal rein. Da reden wir nämlich über einige Theorien, die den Film von Christopher Nolan Tenet betreffen. Und heute in dieser kurzen Ausgabe, also quasi in Kurzfilm gedacht, wir veröffentlichen immer vier Ausgaben oder wir haben vor, vier Ausgaben im Monat zu veröffentlichen, immer abwechselnd eine lange, eine kurze. Und heute werden wir uns einer Theorie widmen, die schon seit 2013 im Internet kursiert und seither von sehr, sehr vielen Medien aufgegriffen wurde. Das möchte ich im Vorfeld schon mal verraten, aber erst einmal wollen wir über einen Film sprechen, den wir zuletzt gesehen haben, der auch im weitesten Sinne damit zusammenhängt und in gewisser Weise auch schon ein Indiz dafür ist, was denn am Ende bei der Theorie herauskommen könnte. Denn was hast du denn als letztes gesehen, worüber wir heute sprechen wollen?
Ja, ich habe mir neulich nochmal Luca angeschaut und ich glaube, allein dadurch, dass ich ihn mir zweimal freiwillig anschaue, kann man schon denken, in welche Richtung meine Meinung zu ihm geht. Ich finde Luca von Pixar derzeit gratis auf Disney Plus abrufbar und hoffentlich irgendwann auch auf Blu-ray erhältlich. Ich will die Blu-ray haben.
Aber da ist ja Pixar bzw. Disney bisher sehr, sehr konsequent, auch die Disney Plus Filme toi, toi, toi im Nachhinein haptisch zu veröffentlichen.
Ja, also zumindest die einige, nicht alle bisher, ne? Aber zumindest ja. Soul kam ja raus, daher
hoffe ich, dass
Luca auch, genau. Aber ja, Luca ist einfach ein richtig schöner Film, für die ihn noch nicht gesehen haben und irgendwie auch nicht wissen, worum es geht. Zwei Seemonster, die an Land aussehen wie Menschen, gehen an der italienischen Küste an Land und stellen fest, ach, das ist aber schön hier und ach, wir mögen uns echt und weißt du was, wir sparen auf eine Vespa, dann haben wir die Freiheit, die wir so in unserer Unterwasserheimat haben, nicht haben, dann haben wir die endlich. Und ja, der ist einfach so richtig schön animiert. Und ich glaube, du magst ihn sogar noch einen Hauch mehr als ich.
Ja, da muss man ja nicht drüber streiten, wer ihn nun mehr mag. Aber ich mag ihn sehr, sehr gern, weil ich finde, nach dem durchaus verkopften Soul, also ich glaube, da sind wir uns ja einig, ist auch egal, wie verkopft wir ihn finden, aber wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass Soul um einiges verkopfter war als Luca. Okay. Was ja schon der Sache an sich geschuldet ist, wovon Soul handelt, finde ich es wieder so schön, die Vielfältigkeit zu sehen, mit der Pixar arbeitet, dass sie jetzt hier mit Luca einen Film gemacht haben, der so reduziert ist in seinem Konflikt. Du hast halt gerade wirklich einmal angesprochen, worum es geht und das ist alles. Und trotzdem ist es zu 100% ausreichend, weil Luca wirklich ein Film ist, der sich es mehr oder weniger, so sieht es zumindest aus, zum Ziel gesetzt, eine Hommage an Italien zu sein, ein Stück weit auch an die Ghibli-Studios. Also dazu ausnahmsweise verweise ich mal auf meine Review auf wessels-filmkritik.com, die du geschrieben hast.
Genau, meine Review auf deinem Blog.
Genau, und da geht noch Sydney noch ein bisschen detailreicher auf diese Ghibli-Verbeugung eingegangen. Aber selbst wer jetzt da gar nicht so die Berührungspunkte mit hat, der wird halt feststellen, dieser Film ist ein 1,5-stündiger Italienurlaub. Der ist so herzlich, der ist gut gelaunt, der ist natürlich von der Optik und von dem Sommerfeeling, dass die Animation und die Kulissen heraufbeschwören, ist er einfach unfassbar schön und herzlich. Und daher ist Luca meiner Ansicht nach wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und halt auch so anders als die letzten Pixar-Filme. Und ich finde das halt schön, wenn man da mal wieder sieht, was Pixar alles kann.
Ja, ich finde ihn ja auch wunderschön. Nur halt im Vergleich zu Soul bin ich dann eher der Soul-Man als der Luca-Man. Denn ich glaube, Luca hätte noch einen Hauch mehr Langsamkeit vertragen können. Dann wären wir ein bisschen näher an den Figuren.
Ja. Aber gerade hinten raus geht er ja dann doch sehr rasant einfach auch zu Ende ein Stück weit, weil alles auf ein Rennen hinausläuft. Übrigens mit einem Schurken in gewisser Weise, gesprochen von Giovanni Zarella im Deutschen, der das Ganze so hervorragend macht. Also da bin ich wirklich hin und weg gewesen.
Der geht riesig in der Rolle auf, obwohl er in Interviews erzählt hat, dass er Probleme damit hat, sich in einen Schurken einzufühlen. Und der Schurke in Luca ist jetzt noch nicht mal so ein Riesenschurke, wenn er da schon Probleme hatte und dann noch so eine Performance abliefert. Aber jedenfalls, wir haben jetzt so schön über Luca gesprochen. Weißt du, hast du das gemerkt, wie schön und angenehm das Gespräch ist? Und ich behaupte, das ist deswegen so angenehm, weil man sich über eine idiotische Sache keine Gedanken gemacht hat. Und ich bin richtig froh, dass ich bisher, seit Luca erschienen ist, auch nichts darüber gelesen habe, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise, wann immer ein Pixar-Film erscheint, kommen wieder unseriöse Filmportale, seriöse Filmportale, unseriöse Newsportale und seriöse Newsportale zusammen und rotzen das Internet mit einer Sache vor, die du wolltest, dass wir die hier in diesem Podcast besprechen.
Genau, weil es so ein schönes Thema auch ist, um so ein bisschen die Bandbreite unseres Podcasts hervorzuheben, glaube ich, in diesen ersten beiden Folgen. Denn wir möchten heute, ich kann das ja im Vorfeld schon mal so direkt sagen, die Theorie entkräftigen, die seit 2013 in den Medien, die du gerade aufgezählt hast, im Umlauf ist, dass alle Pixar-Filme im selben Universum spielen. Diese Theorie geht zurück auf einen 2013 veröffentlichten Blogger-Artikel von John Negroni. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ist der im Vorfeld als bekannter Disney-Blogger bekannt gewesen? Du bist da ja mehr in der Materie drin.
Ja, der hat schon einen Pixar-Blog, aber diese Pixar-Theorie, die er 2013 geschrieben hat, hat ihn noch mal enorm nach vorne katapultiert, also wirklich enorm, weil so viele Medien auf seinen Post angesprungen sind. Er hat dann eine eigene Webseite zu der Pixar-Theorie gemacht, er hat ein Buch über die Pixar-Theorie veröffentlicht, in der er sich als der Pixar-Detektiv bezeichnet, der die Wahrheit herausfindet, indem er die Hinweise in den bisherigen Filmen zusammenschlüsselt, um vorherzusagen, was sich als Wahrheit über das Pixar-Universum herausstellen wird. Und irgendwie nehmen diese ganzen Medien das dann für bare Münze und sagen, ja, also wenn der das sagt, dann berichten wir da jetzt drüber. Und wir werden jedes Jahr, immer wieder alle möglichen Leute, die bei Pixar arbeiten, fragen, ob er nicht doch recht hat.
Also man merkt schon, auf welcher Seite du hier stehst. Ja. Nämlich auf einer negativen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war da im Vorfeld fast eher das Gegenteil. Ich bin auch nicht so hundertprozentig einfach auf einem solchen Level, wie du es bist, im Pixar-Fandom drin. Ich gucke alle Filme, finde alle Filme toll, habe auch viel Hintergrundwissen zu den Sachen, aber so extrem bin ich da einfach nicht drin. Deshalb ist es sehr, sehr gut, dass du als Ansprechpartner hier da bist. Um das einmal grob zusammenzufassen, diese Theorie besagt eben, dass alle Pixar-Filme im selben Universum spielen, dass sich quasi die so ein bisschen fast schon wie bei Marvel, dass also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das noch näher ausführen soll, also dass alle Figuren nacheinander in unterschiedlichen Zeitsträngen in derselben Welt existieren. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ja, und wenn man meine bisherige Reaktion hört, vielleicht kennt ihr die Pixar-Theorie nicht und Antje sagt jetzt, ja, alle Filme spielen im selben Universum, warum ist Sydney so aggro? Was ist denn daran so schlimm? Das ist nicht das Problem. Diese Story, die ja der Kerl sich da zusammengeklöppelt hat, um zu erklären, warum alle Filme im selben Universum spielen. Also, ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, Angie, aber
genau, also die Theorie sorgt unter anderem dafür, dass es mittlerweile, ja, in Anführungsstrichen richtige Reihenfolgen gibt, in denen man alle Pixar-Filme gucken soll, um chronologisch vorzugehen. Das beginnt bei einem Film aus dem Jahr 2017, nämlich Arlo und Spot, im Original The Good Dinosaur, der natürlich in der Zeit der Dinosaurier spielt und so die ersten Menschen tatsächlich thematisiert.
Das ist gerade dann sozusagen, bevor jetzt jemand drüber stolpert, die Theorie wird ja regelmäßig aktualisiert. 2013 kam natürlich noch nicht der Film von 2017 vor. Ich meine, normalerweise sollte man denken, ihr Leute, die das hört, ihr nehmt das an, Aber bevor jetzt jemand sagt, haha, Sydney und Antje, ich habe einen Fehler gefunden. Ja, behauptet, 2013 hat jemand 2017 vorher gesagt. Das kam nicht vor.
Okay, dann, ich werde jetzt nicht die komplette Reihenfolge irgendwie hier runterbeten, aber nur den nächsten deshalb noch, weil da eine Figur drin vorkommt, die relativ wichtig für die Theorie ist. Das ist nämlich Merida. Spielt im mittelalterlichen Schottland, also sehr, sehr viele Millionen Jahre nach den Abenteuern von Arlo und Spot. Aber er ist halt eben tatsächlich auf dem Zeitstrang der nächste Film, bevor dann die Unglaublichen 2, Toy Story und so weiter kommt. Und diese ganze chronologische oder vermeintlich chronologische Aneinanderreihung von Filmen endet dann schließlich mit Die Monster AG, ursprünglich aus dem Jahr 2001. Und es wird gesagt, dass uns ja dieser Film und im Vorfeld auch natürlich Die Monster Uni, übrigens ein Film, den ich unfassbar mag und sehr unterschätzt finde, soll uns die Erde so um die 5000 nach Christus zeigen. Also ungefähr, ja, rund 3000 Jahre später als jetzt, in einer weit, weit entfernten Zukunft. Aber wo man auch sagen muss, es gibt immer noch Menschen. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und da kannst du dann direkt gleich einsteigen. Wie stehst du denn dazu, dass die Monster-Filme, wo ja jetzt auch demnächst eine Serie Monster bei der Arbeit auf Disney Plus erscheint, wie stehst du denn dazu, dass diese Filme mit der Existenz der Menschen, die ja darin wirklich ganz elementar ist für die Story, dass die nach Cars kommen, wo ja eigentlich keine Menschen mehr auf der Welt existieren?
Ja, und ich finde, gerade sowas erklärt ja schon, dass diese Theorie, wenn das dein alternatives Universum ist für eine Fanfiction, viel Spaß, John Negroni, wenn du das gut schreibst, warum nicht? Aber dieses Stein auf Bein und alles zusammen behaupten, dass das die Wahrheit der Pixar-Filme ist, dass da Leute sagen, ja, das klingt seriös. Nee, das ist irgendeine komische Fanfiction, weil, überleg mal, also was John Negroni unter anderem sagt, du hast so die großen Lächerlichkeiten den Leuten bisher noch erspart, deswegen komme ich da jetzt. Die Hexe aus Merida ist in Wahrheit Bu aus den Monsterfilmen und eine Zeitreisende, die Sully liebt und durch die Zeiten springt, um Sully wiederzufinden. Und die Türen im Monsteruniversum sind Zeitmaschinen. Und laut John Negronis Pixar-Theorie handeln die Pixar-Filme heimlich von einem Krieg zwischen Menschen, intelligenten Tieren und Maschinen. Und nach den Toy-Story-Filmen kommt es zur großen nahezu Apokalypse. Deswegen kommen dann die Cars-Filme, weil die Maschinen dann vorübergehend die Herrschaft übernehmen. Und dann kommt Wall-E und die Menschen kommen zurück. Und die Menschen pflanzen dann eine Pflanze wieder in die Erde. Diese Pflanze wird zum Baum aus das große Krabbeln. Und jetzt kommt dann die Zeit der Tiere. Und die Tiere entwickeln sich irgendwie zu Monster. Und dann kommen die Zeitmaschinen wieder ins Spiel. Und ich denke mir halt so, ja, das ist lustig für so einen Party-Gag. So, Kumpel, ich habe mir was ausgedacht. Aber dass das wirklich seriös behandelt wird, in seriösen Filmportalen. Also, find nur ich das haarsträubend? Du guckst noch so freundlich.
Ja, also nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist ja nun mal sehr verlockend. Und ich glaube, dass diese Theorie auch deshalb so beliebt ist, weil wir Menschen einfach Struktur leben und lieben. Und okay, wir einfach das toll finden, wenn alles irgendwie einer Ordnung folgt. Und wir halt tendenziell eher zur Ordnung als zum Chaos tendieren. Und wie du halt gerade schon gesagt hast, es kann natürlich auch auf einer nicht ganz so ernsten Ebene Spaß machen, einfach sich darüber auszutauschen. Ich muss aber direkt sagen, an dieser Stelle, wo du halt schon oder wo die Theorie anfängt, mit Zeitreisen zu argumentieren, das ist ja auch etwas, was man, wenn man es clever anstellt, wirklich Spaß machen kann. Stichwort Avengers Endgame. Aber wo man auch sagen muss, das kann ein sehr billiger Erzählkniff sein, weil man damit natürlich sehr viel erklären kann. Und Ja, das finde ich sehr witzig. Vor allen Dingen finde ich an dieser Stelle sehr, sehr witzig, dass wir jetzt im zweiten Podcast schon feststellen, wie oft es hier um Zeit geht, wenn man mal die Folgen, die wir jetzt gemacht haben und die, die noch kommen werden, berücksichtigt. Also offenbar scheint uns das Thema Zeit irgendwie sehr zu interessieren. Aber ja, das ist halt, ich verstehe, wenn es Spaß macht, über solche Dinge nachzudenken. Aber ich verstehe auch, dass das längst nicht so viel Hand und Fuß hat, wie es von der Presse hochgejazzt wird.
Genau, und das ist eigentlich mein Hauptproblem. Also vielleicht ist John Negroni ja auch ein großer Satiriker und der hat die so gut verschlüsselt, dass mir der satirische Inhalt nicht rüberkam. Und der wollte
aufzeigen. Ja, und er lacht sich jetzt, quasi ins Fäustchen darüber, dass so viele Leute darauf angesprungen sind.
Genau, weil wenn er wirklich einfach nur mal auf einer Party sich das überlegt hat und vielleicht wirklich eine Fanfiction-Idee hatte und dann gedacht hat, ne, ich kann da jetzt hier auf irgendeinem Fanfiction-Portal das posten und dann lesen das vielleicht 300 Leute und vielleicht finden es 200 gut, cool. Oder ich ziehe das als die große Wahrheit auf und ich werde immer wieder zitiert. Und dann, ja, cool, hast du alles schon an der Nase vorbeigeführt, aber das zeigt im Grunde mein Problem mit dieser Theorie, weil die Sache ist die, ich finde allein halt weniger das Zeitreisen das Problem, sondern wie sehr da die Pixar-Filme verdreht werden. Also halt, weil Pixar mag zwar auch sehr traurige Momente haben, auch Luca hat einige traurige Momente, aber dennoch sind es ja sehr herzliche Filme. Und dass man da dann ankommt und zum Beispiel sagt, ja, das große Krabbeln spielt in einer quasi nachmenschlichen Postapokalypse und das ist gruselig, dass da jetzt diese Ameisen quasi zu den Weltherrschern gehören. So, nein, das ist eine süße kleine Geschichte über eine Ameise, die Zirkusleute sammelt, um Heuschrecken zu verjagen und außerdem ihren Respekt in ihrem Clan zu vergrößern. Das ist nichts Sinisteres, das Pixar heimlich vorausgeplant hat. Ja. Und dass da wirklich so viele Filmportale immer wieder darüber berichten. Stimmt diese Theorie vielleicht? Ist allein schon aufgrund ihres Inhalts seltsam? Und dann halt, da kommen wir zu einer journalistischen Sorgfaltspflicht einfach. Jedes Jahr wird die rausgekarrt. Jedes Jahr kommen Leute von Pixar und sagen, das ist Bullshit. Oder manche sind ein bisschen freundlich und sagen, nein, das haben wir uns nicht gedacht. Wenn du dir das ausdenken willst, dass das in deinem Kopf stimmt, viel Spaß. Aber nein, davon handeln unsere Filme nicht. Spätestens dann könnte man als Filmportal sagen, ja, okay, entkräftigt.
Und es kommt natürlich noch hinzu, das ist ein Argument, das ja viele BefürworterInnen dieser Theorie auch gerne annehmen und wo ich im Nachhinein einfach behaupten würde, das sind nett gemeinte, sympathische Easter Eggs. Genau. Diese vielen Querverweise der Filme untereinander, also wenn wir uns da zum Beispiel an Toy Story erinnern, da trägt der Toilettendeckel, das Fell von Sully, beziehungsweise das Fellmuster von Sully. Oder man sieht in Merida, glaube ich, irgendeine Figur aus der Monster-Uni so als aus Holz geschnitzt und so weiter. Und das finde ich insofern charmant, als dass ich es völlig fein finde, wenn so kleine Details einfach auch so ein bisschen noch nachträglich das Gesamtwerk eines Studios repräsentieren. Kann ja auch kaum ein Studio machen, weil kaum ein Studio so stark einen eigenen Stil hat. Aber wenn wir zum Beispiel bedenken, dass bei Disney, ich denke da zum Beispiel an Baymax, dass da im Hintergrund bei dieser einen Szene auf der Polizeiwache ein Bild von einer Figur, ich glaube, es ist entweder Rapunzel oder Eiskönigin, glaube ich, ne? Da hängt doch
das Bild. Ich habe jetzt die Polizeiszene aus Baymax, da habe ich gerade tatsächlich nicht geistig präsent, aber es kommt bei Pixar sehr oft vor. Also zum Beispiel Rapunzel und Eugene sind in die Eiskönigin eingeladen zu der Krönungszeremonie.
Ja, genau, zum Beispiel.
Sowas.
Und aber das ist ja Disney Animation. Jetzt würde ich mich halt wundern oder frage ich mich, warum nutzt man denn auch da die Querverweise nicht, um da eine Theorie draus zu machen? Oder noch besser, in Aladdin, das ist noch weniger verdeckt, wo der Genie Aladdin irgendwann kurzzeitig in ein wo sich der Genie am Ende, kurz vor Schluss, wo er sich in ein Goofy-Kostüm quasi zwängt. Also da könnte man ja genauso gut argumentieren, dass da halt eben Querverweise sind. Und warum macht man denn keinen großen Handlungsstrang rund um die Disney-Filme?
Ich meine, sowas gibt es immer wieder. Und das sind dann meistens aber halt eher so juxende Posts. Also das ist dann eher so auf Webseiten wie Crackit und die haben mal Rechercheartikel, die haben auch mal Artikel, so, habt ihr das mal überlegt? Also eher spekulativ. Mhm. Und im Regelfall werden diese, alle Disney-Filme sind verbunden, Artikel in so einem, haha, wäre doch lustig, Spekulativ-Tonfall gehalten. Und ich glaube, das zeigt, warum diese Pixar-Theorie so erfolgreich hat, weil die eben nicht in diesem Tonfall gehalten wurde. Und darum finde ich sie halt so ein bisschen unsympathisch, weil es riecht auf mich wirklich so sehr nach Clickbaiting. Und dann fallen alle drauf rein. Und ich meine, spätestens wenn Brad Bird, Regisseur von den Unglaublichen 2 und Ratatouille, in einem ziemlich angesäuerten Ton versagt, dass das nicht stimmt. Wenn Andrew Stanton, Regisseur von den Findet-Filmen und Wall-E, sagt, hey Leute, diese viral gehende Story, die, das hatten wir nicht im Sinn. Und ich habe das Gefühl, wenn ihr denkt, dass das stimmt, dann entraubt ihr unserem Film so ein bisschen die Emotion, weil er die verdreht. Dann sollte man wenigstens als Filmportal dieses Thema fallen lassen. Und es gibt noch viele weitere Statements von Pixar-Leuten, also sehr viele Animateure und Animateurinnen. Was ist die weibliche Form von Animator? Normalerweise weiß ich, Animatorin.
Würde ich sagen, ja.
Ja, kurz vor einer hundertstel Sekunde kam mir das komisch vor, das Wort. Aber nee, Animatorin ist richtig klar. Und ProduzentInnen, DesignerInnen, also wirklich eigentlich fast alles, was bei Pixar arbeitet, wurde schon mal vor ein Mikro gezerrt. Hallo, stimmt die Pixar-Theorie. Und von freundliches Nein bis böses Nein, wiederhole mich, aber ich will es halt nochmal betonen, war schon alles dabei. Und daher, wenn ihr das als verrückte Alternative zur Filmrealität seht. Und ihr wisst, das ist mein eigenes Gedankengewirr.
Das machen wir ja, da muss man genau, ja mal ehrlich sein, das machen wir ja auch manchmal, auch bei Filmen, wo wir dann irgendwie Verbindung herstellen, auch zwischen Filmen aus komplett unterschiedlichen Reihen und so weiter, einfach weil das lustig ist.
Genau.
Aber ich kann jetzt leider spontan kein Beispiel nennen. Vielleicht erinnerst du dich irgendwie an irgendwas, wo wir mal rumgesponnen haben. Aber
spontan fällt mir auch nichts, aber einfach entscheidend ist, ich glaube, man muss den Unterschied kennen als Person, die sowas macht und als Person, die darüber Bericht erstattet, wenn Leute das machen, zwischen Interpretation, Spekulation, wie es weitergeht, also die Art Fantheorie, die man halt dann jetzt macht, wie diese Pixar-Theorie angelegt war, also irgendwann kommt raus, dass das immer so geplant war, oder wie es bei WandaVision war, oder jetzt bei Loki aktuell, also dieses, oh, nach so und so viel Folgen überlege ich mir, wie es weitergeht, und Fantheorie, die einfach wirklich eigentlich eher Fanfiction ist, sich über Theorie nennt, also halt dieses, wir werden demnächst darüber sprechen, dass zwei Filme von einem Regisseur möglicherweise verbunden sind, obwohl er es in diesem Fall so nicht bestätigt hat und es auch im Film keine nennenswerte Hinweise gibt. Aber es hat sich dennoch so als ach, das wird da reinpassen, Spekulation durchgesetzt. Aber das ist halt, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, diese Folge, halt wirklich in diesem Tonfall, oh ja, ich erkläre mir das so und nicht, das ist die dunkle Wahrheit, die alle Pixar-Filme düster macht und deswegen wertvoll ist.
Ja, und klar werden jetzt einige argumentieren, die halt wirklich absolut radikaler Befürworter oder Befürworterin dieser Theorie sind. Ja, natürlich moniert Pixar diese Theorie und versucht sie zu entkräftigen. Aber natürlich nur, weil man nicht will, dass man ihnen in die Karten schaut. Kann man dann, wenn man wirklich so verbohrt ist, natürlich auch so sehen. Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle sagen, wir entkräftigen die Theorie hiermit offiziell und wünschen allen Leuten, die aber Spaß daran haben, natürlich weiterhin ihren Spaß. Und nehmt das nur alles nicht so ernst, würde ich mal sagen.
Genau, greift keine Leute an, wenn sie nicht glauben. Und erst recht nicht keine Leute, die bei Pixar arbeiten.
Genau.
Also wirklich, die haben Besseres zu tun, als
genau,
das anzuhören.
Absolut. Und damit sind wir für heute auch durch. Wir haben ja, wie gesagt, angekündigt, bei den Theorien oder bei den Themen, die sich schnell abhaken lassen, wollen wir es nicht totreden. Deshalb sind wir fertig an dieser Stelle. Du darfst gerne noch einmal für die Ausgabe in der kommenden Woche unsere, in Anführungsstrichen, Hausaufgabe aufgeben, damit die Leute, die den Film, also das muss man leider sagen, bisher hat er nicht so richtig die Runde gemacht. Deshalb können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass ihn auch viele noch nicht gesehen haben. Aber damit ihr nächste Woche einen guten Einstieg findet in unseren Podcast, wollen wir euch gerne einen Film ans Herz legen.
Genau, es ist quasi die Folge Nummer 1 des Herzens. Hätten wir halt nicht im Hintergrund gehabt, wir müssen ja auch irgendwie Leute erreichen mit unserem ersten Podcast. Also sollten wir besser einen Film nehmen, den viele Leute kennen. Deswegen haben wir in der Ausgabe 1 Tenet genommen. Aber wäre es nach uns gegangen, nach unserem Herzen, wäre Folge 3 die Folge 1 geworden. Und es geht um 16 Stunden Ewigkeit. Einen wunderschönen Film, wie ich finde, mit großartigen Performances. Und der ist auf Amazon Prime verfügbar, ohne Zusatzkosten. Also, falls ihr Amazon Prime habt und den Film noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an. Und wenn ihr kein Prime habt, aber jemanden kennt, oder ja, wenn ihr eine Person kennt, die Prime hat, dann macht doch ein pandemie-hygiene-taugliches Filmtreffen und schaut ihn euch gemeinsam an, damit ihr bereit seid für unseren Podcast.
Genau, im Original The Map of Tiny Perfect Things. Und allein dieser Titel ja, eröffnet bei mir auch die große Hoffnung, dass es auch dazu bald eine Blu-ray und DVD geben wird. Schauen wir mal. Und wir werden auch an dieser Stelle mal nicht verraten, worum es darin geht, weil darüber sprechen wir ja nächste Woche.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es ein Film, gerade am Anfang profitiert der arg davon, wenn man tatsächlich keine Ahnung hat, was genau da das Zentrale
ist. Ich meine, die Sache ist die, dass relativ früh klar wird, sollte euch jemand gespoilert haben, sagt nicht auch, jetzt kann ich den nicht gucken. Der ist so schön, der funktioniert, auch wenn man weiß, worum es geht. Aber weil es halt so ein vergleichsweise kleiner Film ist, mit vergleichsweise wenig Promo, ist die Chance groß, dass ihr nicht wisst, worum es geht. Und dann nutzt doch diese Ahnungslosigkeit aus.
Genau. Und damit würde ich sagen, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei allen da draußen fürs Zuhören und würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram. Wir haben überall den Titel Film gedacht, uns noch schützen können. Wer hätte das gedacht? Und wir haben extra einen Letterboxd-Account ebenfalls unter dem Titel Film gedacht eröffnet. Da werden wir die Filme jeder einzelnen Folge ja, speichern, veröffentlichen, damit ihr auch im Nachgang vielleicht noch den ein oder anderen Film euch zur Gemüte führen könnt. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, ich spreche im anderen Frische Filme Podcast, beziehungsweise im anderen Fred Carpet Podcast, das Ganze wird hier ja präsentiert und wir werden unterstützt von Fred Carpet, nach wie vor über die aktuellen Kinostarts. Da wir relativ weit im Vorfeld aufzeichnen, kann ich spontan gar nicht sagen, welche Kinostarts in der aktuellen oder in den aktuellen Ausgaben besprochen werden. Daher lasst euch da gerne überraschen. Genauso wie von meinem aktuellen Ranking-Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet. Und zu guter Letzt, mit uns beiden direkt kann man auch sehr, sehr gern Kontakt aufnehmen. Und zwar mit dir, Sydney, wie?
Auf Twitter als @SirDonnerbold. Wenn ihr euch fragt, was ist das denn für ein Name? Das ist ein Vorfahr von Donald Duck. Und auf Instagram Sydney_Sharing. Und ich glaube, ihr habt noch die Möglichkeit, unter den ersten 100 Followern zu sein. Es sei denn, zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung rennt ihr mir die Bude ein. Aber ich halte das für unwahrscheinlich, denn ich poste eher wenig auf Instagram.
Das ist doch ein Anreiz und meine Namen auf beiden Plattformen sind Antje Wessel, super einfach zu merken. Dann vielen Dank, Sydney, dass du mit mir das Ganze hier wieder gemacht hast und dann freue ich mich sehr auf die Ausgabe der nächsten Woche.
Ich mich auch.
Dann macht es gut. Tschüss.
Bye, bye.
Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.